Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Seid ihr noch da? Seid ihr fit? Seid ihr wach? Ich meine, wir haben ja immerhin Pfingstferien, da könntet ihr jetzt eigentlich noch schlafen. Ja, ich heiße Jan Carsten Krämer und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Gottesdienst. Und ich hoffe, dass das eine richtig gute Zeit für dich hier ist. Ich bin Neuwürzburger, ich wohne erst seit September hier. Ich bin mit meiner Frau Friedi hergezogen, die dürft ihr mal sehen. Genau hier vorne, das ist die Friedi, mit der bin ich seit 3 Jahren verheiratet. Und ich bin der Jugendpastor in der FEG Würzburg in Heidingsfeld. Die kennen ja so ein paar von euch noch. Und ich möchte euch in ein spannendes Thema hineinnehmen, in das Thema Weltgefühle. Ich weiß nicht, welches Weltgefühl du so gerade spürst, ob es dir gut geht oder ob du gerade angestrengt bist. Aber ich lese dir mal so dieses Titelzitat über dieser Predigtreihe vor. Da steht, die Welt ist schön, die Welt ist hässlich. Wie man in ihr glaubt, sie liebt, sie verändert. Und ich finde das ein ganz schönes Zitat, weil das total so Gefühle oder Gedanken von mir beschrieben hat. Ich habe euch ja erzählt, ich bin aus einem kleinen Dorf, komme ich Friedensdorf. Wer ist denn noch von euch aus einem kleinen Dorf? Bitte mal melden. Okay, so halbe Städter und Dörfer versammelt. Also die Dörfler können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Bei uns haben mehr Pferde in der Straße gewohnt wie Leute. Und ich bin da echt gern aufgewachsen. Das ist echt super toll. Da gibt es einen geilen Wald, wo man joggen gehen kann, nette Leute. Aber irgendwie hat es mich doch gepackt, die Welt zu entdecken, die Welt lieb zu haben, so ein volles Leben zu haben und einfach durchzustarten. Und das Zweite, so eine Leidenschaft, die ich in mir hatte, war so der Hässlichkeiten dieser Welt zu begegnen. Da passiert ganz viel Unrecht und ich wollte was tun. Ich wollte mit dabei sein, wenn die Welt verändert wird. Und für mich war damals schon so klar, wenn ich die Welt verändern will, dann brauche ich jemanden, der größer ist wie ich. Ich brauche meinen Glauben an Gott. Ich glaube, er ist der Einzige, der wirklich die Macht und die Kraft hat, diese Welt zum Guten zu verändern. Und ich bin dann so Abi, wie man das so macht, in Zivi gegangen und da bin ich dann in die große, weite Welt. Für mich hieß das damals München gekommen. Und da war ich in München, Großstadt, kam auch schnell gut an. München ist eine tolle Stadt. Und die Zeit wollte ich so nutzen, damit Gott mir so zeigt, wie kannst denn du die Welt verändern? Und ich habe dann darum gebetet und habe gesagt, Gott, ey, gebrauch mich doch bitte und zeig mir, wo du mit mir hin willst. Und ich wollte Gott da nicht ganz so viel Freiheit lassen, also habe ich ihm gleich gesagt, wie er mich gebrauchen kann. Und ich bin eher so kreativ und lieb's Theater zu spielen. Und ich habe dann gesagt, ey Gott, gebrauch mich doch als Theaterspieler, der irgendwie eine christliche Message weitergibt und das möglichst in einem englischsprachigen Ausland. Also relativ konkret. Und ich habe dann so vor mich hingelebt und dann ist tatsächlich in meine Zivilzeit eine Theatergruppe gekommen, die christlich war und die englischsprachig war. Und denen habe ich das auch nicht erzählt. Ich musste mich eben nur um die kümmern, den Brezen bringen und Kaffee und so. Und nach 3 Monaten ruft mich diese Frau an und fragt mich auf Englisch, willst du dabei sein? Willst du mit uns auf Europaturnier gehen? Und ich dachte echt, Gott, willst du mich verarschen? Das kann doch jetzt nicht sein. Du hast mich total ernst genommen. Und ich habe noch genau diese Situation vor Augen. Ich hatte sie am Telefon und ich habe dann gesagt, nee, ich will viel lieber BWL studieren. Und ich meinte das in dem Moment auch so, glaubte ich zumindest. Aber ich kam mir so vor wie Jona, der in dieser Geschichte ist und direkt in die andere Richtung geht, wie das, was Gott von ihm will. Und ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich habe dann versucht, diese Gefühle wegzuschieben und bin dann weitergegangen. Wenn ich so heute, so 15 Jahre später ist das fast, oder 14, darüber nachdenke, dann war dieser Schritt zu groß für mich. Das war eine zu große Veränderung, die Gott da für mich vorhatte. Ich war innerlich noch nicht so weit. Ich musste noch verändert werden innerlich von Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du gerade stehst, ob du viele Veränderungen in deinem Leben hast, wo große Dinge auf dich warten, wo du denkst, ich bin eigentlich zu klein. Ich pack das gerade noch nicht. Wenn das so ist, dann ist die Predigt für dich. Wie leicht will Jesus mit dir an deinem inneren Wachstum arbeiten, dich verändern, dich zu einem stärkeren Nachfolger machen? Vielleicht sitzt du aber auch hier, du bist in die City Church gekommen, weil es einfach eine coole Kirche ist und du willst das ein bisschen so mitkriegen, wie der Glaube ist und du kannst mit Jesus und Gott noch nicht so viel anfangen. Dann darfst du dich heute entspannt zurücklehnen in deinem Kinosessel und einfach mal zuhören, wie das so ist, wie Gott bei Menschen arbeitet, was er tut. Und ich möchte jetzt nochmal beten zu Gott und ihn einladen, weil er kann dich alleine verändern. Jesus, du bist jetzt hier mitten unter uns und da bauen wir jetzt drauf. Und Vater, du kennst unser Herz, du weißt, ob wir gerade fröhlich sind oder traurig oder vielleicht auch gestresst. Und ich bitte dich jetzt hier, dass du zu jedem Einzelnen in seiner Sprache redest, dass er es verstehen kann. Und ich bitte dich, dass du das ganz klar machst für uns. In Jesu Namen, Amen. Ich habe euch so einen kleinen, coolen Satz mitgebracht. Und wenn ihr den euch merkt, dann habt ihr 80% von meiner Predigt mitgenommen. Also ihr könnt den kurz hören und dann einschlafen, dann habt ihr 80%. Und der lautet, übe dich darin, Gott gehorsam zu sein. Übe dich darin, Gott gehorsam zu sein. Und ich weiß nicht, wie dieser Satz so für dich anhört, aber da sind zwei wichtige Begriffe drin. Da steht, Gehorsam ist übbar, das heißt trainierbar. Wie klingt dieses Wort Gehorsam für dich? Für mich ist das so ein bisschen so ein ätzendes Wort. Wenn ich an Veränderung denke, dann denke ich an Freiheit, an Leben, an Kraft, aber doch nicht an Gehorsam. Aber in Gehorsam steckt ganz viel Veränderungskraft. Gehorsam kann man so übersetzen, hören auf das, was Gott Gutes zu dir sagt und es tun. Hören auf das, was Gott Gutes zu dir sagt und es auch tun. Ich habe einen kleinen Neffen und der heißt Mats und der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon so 5, aber damals war er 3 und meine Omi, die wohnt in diesem kleinen Dorf und der Mats hat uns öfters mal besucht und wenn der Mats zu uns kam, dann hat er nicht Hallo gesagt oder schön, dass ihr alle da seid, sondern der ist einfach durch die Wohnung durchgerannt zu so einer riesen Glasvitrine. Meine Mama ist Künstlerin, die hatte alles mögliche kreatives Zeug und da ist er zu dieser Schneekristallkugel hingelaufen und die hat ihn wie magisch angezogen. Und meine Mama, seine Omi, hat ihm so oft gesagt, Mats, du sollst sie nicht anfassen. Und der Mats ist dann hingekommen, hat sie berührt und hat immer wieder die Hand danach ausgestreckt. Gehorsam kann manchmal brutal schwer sein, für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und diesen Satz, den hat Paulus, das war der Mentor von dem Timotheus, gesagt, als eine zentrale Lektion. Wenn du wachsen willst, innerlich und in der Nachfolge nach Jesus, muss Gehorsam eine Rolle spielen. Übe dich im Gehorsam vor Gott. Ich glaube, dass Gehorsam ein riesiges Unterscheidungsmerkmal ist zwischen den Nachfolgern, die wirklich Jesus folgen wollen, und den Fans, die nur so ein bisschen bewundert daneben stehen und lieber auf Berichte von anderen hören. Ich möchte dich herausfordern, diesen Satz an dein Herz ranzulassen, zu hören, was bedeutet das denn für mich? Und jetzt sind wir bei diesem Stichwort trainierbar. Und da ist mir dieses Bild gekommen. Ich weiß nicht, ob du auf der Schule warst, ob ihr Sportunterricht hattet. Ich hatte welchen und da wurde ganz oft, wenn der Lehrer keinen Bock hat auf Sport, wurde Zirkeltraining gemacht. Und meiner hieß Rusty und der stand dann in der Mitte, hat gepfiffen und wir mussten in der Reihe um dieses Zirkeltraining absolvieren. Und das war so ein bisschen ätzend, aber es hat wirklich fit gemacht. Ich will dich einladen, heute in ein geistliches Training mit einzusteigen, zu gucken, wo Gott dich verändern will. Und dazu will ich mit euch einen Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief, also einem Buch aus dem Neuen Testament, lesen. Und es wäre cool, wenn die Technik das so mitklicken könnte, weil dann kann ich mich aufs Lesen konzentrieren. Da steht, Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch im größeren Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur haben. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zu Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zu Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Menschen, zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Ich habe 3 Punkte für euch. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Der positive und der negative Zirkel. Und trainieren statt probieren. Ja, es fängt alles an, die Predigt und auch die Veränderung in uns mit dem kostbaren Glauben, den uns Jesus geschenkt hat. Glaube ist nichts, was ich irgendwie produzieren kann, was mein Verdienst ist, sondern es kommt allein geschenkt von Jesus. Meine Frage an dich, wenn du an Jesus glaubst, ist dieser Glaube noch so kostbar für dich wie am Anfang? Ist das ein kostbares Geschenk? Paulus sagt uns in diesem Text zu, es ist schon alles da, was wir für ein Leben in der Nachfolge brauchen. Du hast alles, um durchzustarten in diese Veränderung. Und wenn ich mal diese ganzen Zusagen, die im Neuen Testament da sind, die uns Gott in seiner göttlichen Macht geschenkt hat, ist das zum Beispiel, er vergibt dir deine Schuld. Du musst nicht mehr deine Last in deinem Leben selber tragen. Wer seine Sünden vor Gott bekennt, zu dem ist er treu und gerecht. Er nimmt dich als sein Kind an, er schenkt dir die Gotteskindschaft. Er hat uns seinen Geist geschenkt. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern wir sind Erben. Er will dir ewiges Leben schenken. Er hat uns von dem Bösen befreit. Er sagt zu, dass er seine Gemeinde bauen will und nichts Böses auf dieser Welt kann sie wieder einreißen. Gott hat uns eine ganze Menge mit diesem kostbaren Glauben geschenkt, dass wir ein Leben können, was ihm gefällt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Glaubst du das? Oder fehlt da irgendwie so ein bisschen was? Hast du auch diese Zweifel, die ich damals total stark gespürt habe, dass noch was fehlt? Gott meint es nicht. Er sagt, es ist alles da. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Warum ist es wichtig, Gott gehorsam zu sein? Wenn wir doch alles bekommen haben, ist das doch irgendwie ein Selbstläufer. Das müsste doch alles so gehen. Gott gibt uns alles und los geht's. Warum ist dann noch Gehorsam wichtig? Und da möchte ich euch mitnehmen in die Situation der Gemeinden von damals. Und ich habe eben den Namen verwechselt. Es ist Petrus, der diesen Abschnitt geschrieben hat und nicht Paulus. Vergesst das nochmal. Petrus. Und die hatten damals eine ziemlich komplizierte Situation in der Gemeinde. Da gab es eine neue Gruppe von Menschen und die haben eine ganz neue Theologie verbreitet, die total spannend und faszinierend waren. Sie haben sich Gnostiker genannt. Sie haben gesagt, es ist nur wichtig, dass du Gott erkennst, dass du total coole neue Gotteserkenntnis bekommst. Und wie du dein Leben lebst, ist total egal. Darum geht es nicht. Die haben so einen Dualismus gelebt. Da ist Gott und da ist mein Leben und das hat nichts miteinander zu tun. Und es war total verlockend für die andere Gemeinde. Wie? Wir müssen gar nicht mehr nachfolgen? Das war wie so die Schneekugel für meinen Neffen Mats. Sie wollten sich so gleich draufstürzen und die haben da ganz viel Verwirrung gestiftet. Wir haben heute, wir leben im Jahr 2015, ich glaube, wir haben keine Gnostiker mehr unter uns. Aber wir haben immer noch dasselbe Problem. Wir haben ein Problem damit, auf Gott zu hören, ihm gehorsam zu sein. Wir kämpfen immer noch damit, also ich tue das zumindest. Warum ist das wichtig, ihm gehorsam zu sein? Petrus beschreibt einen Negativzirkel und einen Positivzirkel. Und ich will in diesem ersten Schritt euch mal so erklären, wie man ganz weit weg von Gott kommt. Wenn du hier im Gottesdienst sitzt und das tut ihr öfters mal und gute Predigten hört, dann bekommt ihr ganz viel über Gott gesagt. Ihr bekommt Gottes Erkenntnis. Und wenn du diese Gotteserkenntnis konsequent nicht lebst, dann kommst du immer ein weiteres Stück weg von Gott. Gott vergibt, er vergibt dir deine ganze Schuld. Wenn du in deinem Leben anderen nicht vergibst, dann lebst du genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Und Petrus, der sagt in unserem Text, wenn wir das konsequent tun, dann werden wir gottblind werden. Dann werden wir irgendwann sagen, ich spüre dich gar nicht mehr, Gott. du bist so weit weg von meinem Leben. Irgendwie, du warst mir mal so nah, aber du bist immer weiter weggekommen. Das ist wie so, wenn wir eine schlechte Brille haben, unsere Augen werden immer schlechter und können irgendwann das Geistliche gar nicht mehr erkennen. Ich möchte dich einladen, Gott kennenzulernen, in diesen positiven Zyklus der Veränderung zu kommen. Kommen wir zum sportlichen Teil, dem positiven Trainingszyklus. Und ich möchte euch da nochmal diese 7 Stationen vorlesen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt, zur Charakterfestigkeit geistlicher Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zu Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. 7 Stationen umfasst dieses Zirkeltraining. Und das ist vielleicht ein bisschen viel, wenn du dir alles merken willst. Aber vielleicht ist ein Punkt da, wo der Heilige Geist, wo Gott zu deinem Herzen spricht, wo es um dich geht, wo er dich verändern will. Wir starten mit der Charakterfestigkeit. Und dieses Wort, was da steht, das kann auch mit Tugend übersetzt werden. Jesus möchte in dir einen neuen Charakter schaffen. Er will dich da verändern. Ich habe mein Praktikum in Chicago bei den Jesus People gemacht und das ist so eine wilde Hippie-Community mit ganz vielen unterschiedlichen Nationen, die wirklich sich für ihre Stadt einsetzen wollen, die da ganz viel Gutes tun. Und ich weiß noch, die Leiter damals, die haben mir ein Wort total eingeschränkt. Guck auf deine Integrity. Schau danach, wie dein Charakter ist. Und die meinten damit so viel, guck auf deine Ehrlichkeit, auf deine Rechtschaffenheit, auf deine Zuverlässigkeit. Bist du in der Wahrheit zu Hause? Den Leitern damals war das ganz wichtig zu sagen, jemand, der Jesus folgt, der hat einen Charakter, dem du vertrauen kannst. Der tut, was er sagt. Der ein ganzer Mensch ist. Es gibt ja manchmal so Menschen, die sagen ganz viel, aber leben was völlig anderes. Meine Frage an dich. Wo will Gott dich wachsen lassen? Will er dich vielleicht wachsen lassen im Umgang mit deinem Partner, mit deinem Freund, deiner Freundin, mit dem Geld, auf der Arbeit, im Büro oder in der Uni, im Bereich Sexualität oder sogar im Umgang mit dir selbst? Jesus ist dein Charakter nicht egal. Er will ihn formen, er will ihn wachsen lassen. Der zweite Schritt, die geistliche Erkenntnis. Und ich habe mich am Anfang so gefragt, warum kommt das denn nicht als erstes? Ich meine, wir sind eine christliche Gemeinde, ein Gottesdienst, da müsste doch geistliche Erkenntnis vor dem Charakter kommen, muss doch wichtiger sein. Aber jetzt stellt euch mal vor, hier vorne steht irgendjemand, lehrt euch was über die Bibel, über Jesus und Gott und er hat so einen richtig miesen Charakter, da läuft alles schief in seinem Leben. Das passt nicht zusammen. Geistliche Erkenntnis ohne jemanden, der so integer ist, das ist nicht viel wert, das ist einfach nur leer und hohl. Wie kann ich geistliche Erkenntnis bekommen? Das funktioniert so, wenn du die Begegnung mit Gott suchst. Wenn du Freiraum schaffst, in deinem Alltag zu ihm zu beten, vielleicht auch mal in der Bibel zu lesen, in seinem Wort zu forschen und so Dinge zu tun wie Fasten, Lehren, Anbeten. Du musst das nicht gleichzeitig tun, erwähne ich vielleicht eine Sache davon und danach suchen. Geistliche Erkenntnis ist voll wichtig, weil die kann unser Leben verändern. Für mich war so eine geistliche Erkenntnis über Gott, Gott ist der Vater der Weisen und der Anwalt der Witwen. Das hört sich so ein bisschen altmodisch an, aber Gott, der kümmert sich um die Armen, dem ist das so wichtig. Sollte ich nicht da auch ein Herz für die Armen haben, für die Weisen und Witwen, für diejenigen, die das in unserer heutigen Zeit sind? Gottes Erkenntnis verändert mein und es kann auch dein Leben verändern. Meine Frage an dich. Welcher Gedanke über Gott hat dich in letzter Zeit fasziniert? Und wie verändert dieser Gedanke dein Leben? Die dritte Station. Selbstbeherrschung. Das kann man auch so mit Enthaltsamkeit übersetzen. Also Selbstbeherrschung, das ist so eine Station, ey, da kann ich so viel lernen dran. Also sich selber zu beherrschen, das ist manchmal so schwer, je nachdem, in was man für eine Situation ist. Man kann es aber auch übersetzen, die eigenen Grenzen zu kennen. Wie lange kann ich zum Beispiel arbeiten und wann ist Pause angesagt? Ich bin zum Beispiel, wenn ihr bei uns zu Hause wärt und mich so erleben würdet am Morgen, zum Beispiel, wenn ich müde bin, ich bin voll ungenießbar oder so, mit mir kann man nichts anfangen. Oder die Friedi merkt auch immer gleich, wenn ich Hunger habe oder so, dann bin ich auch ungeduldig und genervt und gereizt. Wo ist es bei dir dran, dich selbst zu beherrschen? Wo musst du lernen, deine Grenzen kennenzulernen? Ist vielleicht deine Zunge mit deinen Worten, dass du manchmal leichtfertig mit Dingen umgehst, die du aussprichst, die andere verletzen? Wo du vielleicht schlecht redest über andere? Dieser Abschnitt sagt uns zu, wenn wir Jesus folgen, wenn der an dir arbeitet, dann lernst du es immer mehr, dich selbst zu beherrschen. Dann musst du nicht jeder Kränkung nachgehen. Dann bist du nicht schutzlos. Meine Frage an dich. Wo möchtest du besser deine eigenen Grenzen kennenlernen und achten? Der vierte Punkt, die Standhaftigkeit. Mit Standhaftigkeit kann man auch so übersetzen, das kann das Ausharren, das Geduldige sein. Bist du ein standhafter Mensch? Fällt es dir leicht, zu deiner Meinung zu stehen? Oder wirst du gleich umgeworfen, wenn irgendjemand kommt, hey, ich meine aber das, oh, das und bist gleich wieder auf seiner Meinung? Es geht nicht darum, irgendwie standhaft zu sein, irgendwie immer nur seine Meinung zu vertreten. Wenn du einen Fehler machst, gib es zu. Wenn du irgendwie merkst, oh, der andere hat doch recht, das ist eine bessere Meinung wie meine, dann mach das. Aber ich glaube, dieser Abschnitt spricht uns an, da, wo wir Dinge, die wir als richtig erkannt haben, verlassen, weil wir vielleicht Angst haben, weil wir uns unsicher fühlen. Wer nachfolgt, der wird standhafter. Der lässt sich nicht mehr so leicht umwerfen. Du kannst wachsen da drin. Das ist kein Problem, wenn du diese Schwäche hast, aber vielleicht will Jesus da reinsprechen und dich fester machen in deinem Glauben, in deinen Prinzipien, die du hast. Wieder die Frage an dich. Wo hast du dich zu viel beeinflussen lassen und vielleicht angepasst? Die fünfte Station. Seid ihr noch da? Okay, so, ich frage immer mal zwischendurch. Kann ja sein, dass ihr schon weggedämmert seid. Die Ehrfurcht vor Gott. Also die Ehrfurcht vor Gott klingt ja auch ein bisschen alt, das könnte man so übersetzen. Ein Leben, das Gott gefällt. Bei dieser Ehrfurcht, da geht es darum, dass wir wissen, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass ich Mensch bin und ich stehe nicht in der Mitte, sondern es ist Gott, der diesen Mittelpunkt dieser Welt ja, darstellt. Und das ergibt für mich so, wenn ich das wirklich weiß, dann weiß ich, alles, was ich in meinem Leben erfahre und habe, kommt von Gott. Er schenkt mir alles, meine Klamotten, meinen Job, meinen Partner, alles, was ich jeden Tag bekomme. Und ich kann ihn ehren dafür, weil er das tut. Ich glaube, diese Ehrfurcht vor Gott, die ändert ganz, ganz viel. Die ändert, wie ich mit Dingen umgehe. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat einen riesen Spargelhof. Und ich merke bei dem total, der weiß ganz genau, dass es einen Gott gibt, der ihm das alles geschenkt hat. Und der redet immer so davon, von diesen millionenschweren Anwesen, ich bin nur der Verwalter. Ich kann das aus freien Stücken weitergeben, weil Gott mir das geschenkt hat. Wie ist das in deinem Leben? Bist du da im Mittelpunkt oder ist das wirklich Gott? Bist du dir bewusst, dass er da ist, dass er jede Sekunde deines Lebens dir ganz nah sein will? Meine Frage an dich. Wie zeigt sich in deinem Leben Achtsamkeit in deiner Umgebung? Wie gehst du mit dem Leben um, mit anderen Menschen, mit Tieren, mit der Natur? Die sechste Station. Liebe zu den anderen Nachfolgern oder wie es in unserem Abschnitt hieß, Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Als ich so gelesen habe, dachte ich, ey, warum kommt dieser Punkt denn nicht? Das ist doch der einfachste Punkt, mit dem müsste man doch irgendwie ja, viel früher starten. Das ist doch ein Selbstläufer. Hier sitzen so viele nette Leute, mit denen ich gut klarkomme. Klar habe ich ganz viel Liebe für die. Hast du wirklich Liebe für die Leute, die mit dir zur Gemeinde gehen, die an Jesus glauben, mit denen du so wöchentlich zusammenkommst? Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, dann fallen mir so viele Leute ein, wo ich ein Problem mit habe. die mir nicht so sympathisch sind, wo es mir schwerfällt, wenn ich ehrlich bin, die zu lieben. Das ist dann nur irgendwie so eine allgemeine Liebe, aber eigentlich konkret lieben tue ich die Person nicht. Aber Jesus fordert uns auf, wenn du es ernst meinst mit dem Glauben, dann zeigt sich das in Liebe zu den Leuten, die mit dir in deiner Gemeinde sind, zu den anderen Nachfolgern. Wie zeigst du, dass du deine Gemeinde liebst? Und das meine ich wirklich so, wie es da steht. Ich will dir das nicht vorschreiben, wie du das tun sollst, aber gibt es einen Punkt, wo sich das konkret in Aktionen und Handlungen zeigt? Wie zeigst du, dass du deine Gemeinde liebst? Die letzte Station. Genau, jetzt muss die Technik vielleicht mal mitklingen. Genau, dankeschön. Die Liebe zu allen Menschen. Spätestens hier sind wir jetzt an diesem Weltveränderungspunkt angekommen, wo wir echt uns der Welt, den ganzen Menschen, die um uns herum leben, so widmen. Die Liebe zu allen. Das klingt jetzt so hippie-mäßig oder so Woodstock. Wir lieben euch alle. Aber wieder hier ist das nicht irgendwie so ein Spruch, so eine Floskel oder so, sondern das ist wirklich ernst gemeint. Liebst du alle Menschen? Kannst du die Leute lieben auf deiner Arbeit, in der Uni und auch hier? Zeigt sich das wirklich in konkreter Liebe? Kannst du auch den lieben, über den du dich vor 2 Tagen geärgert hast, der dir voll auf die Nerven gegangen ist? Wir können unsere Gefühle nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Also ich kann das nicht oder so, sondern ich ärgere mich mal richtig und das ist auch okay so. Aber ich glaube, wir können an dieser Station wieder trainieren, wir können üben. Und ein guter Freund von mir hat mal gesagt, du kannst das tun, indem du immer mal wieder überlegst, was habe ich Selbstloses in letzter Zeit getan? Gibt es etwas, was ich einem Menschen getan habe, ohne dass ich irgendeine Agenda dahinter hatte, ohne dass ich irgendwas wollte, seine Aufmerksamkeit oder irgendwie eine gute Zeit? Wann hast du das letzte Mal etwas Selbstloses getan? Überlegt mal einen Augenblick. Ich glaube, dass diese Station total heilsam ist, dass sie uns versöhnt mit ganz vielen Menschen und mit mir selber. Und dass da Großes passieren kann. Ich will euch das vielleicht mal als Aufgabe mitgeben. Nächste Woche einmal etwas Selbstloses tun. Ihr könnt das auch mehr tun. Kann man noch mehrmals wiederholen. Ja, wir haben jetzt diese 7 Stationen so durchschritten. Und was mir wichtig ist, diese Stationen, die sind gebunden an Jesus, an deinen Glauben. Das ist nichts, was du irgendwie diszipliniert abseits von deinem Glauben tust, sondern das tust du mit Jesus zusammen. Jesus ist der Coach, der dir das zutraut. Er ist dein Pep Guardiola, der dich leiten will durch diese Zirkelstation, der dich trainieren will. Übe dich darin, Gott gehorsam zu sein. Der 3. Punkt. Trainieren statt probieren. Ich möchte euch auch von einem Autor was aus seinem Buch vorlesen. Der heißt John Ortberg und der hat das Buch geschrieben, Das Leben, nach dem du dich sehnst. Und da steht geschrieben zum Thema Nachfolge. Training ist auch nötig, wenn es darum geht, die Kunst der Vergebung, Freude oder Mut zu lernen. Es gehört zu einem gesunden und lebendigen geistlichen Leben, genauso wie zu körperlicher und intellektueller Aktivität. Lernen zu denken, zu fühlen und zu handeln wie Jesus ist mindestens so herausfordernd, wie dafür zu üben, einen Marathon zu laufen oder Klavier zu spielen. Keiner käme auf die Idee, einen Marathon zu laufen und vorher so ein bisschen gejoggt zu haben. Ich habe das mal gemacht vor schon ganz langer Zeit, bin ich einen Marathon gelaufen und da musste ich echt krasses Training haben, diszipliniert sein, mal laufen, wenn es geregnet hat oder ich überhaupt keinen Bock hatte. Aber das war wirklich trainieren, es ging nicht nur mit einem bisschen probieren. Wenn du in der Nachfolge wachsen willst, in deinem Inneren verändert werden willst, dann brauchst du Training, dann brauchst du wirklich diesen Entschluss, ernst zu machen, ein Ziel konsequent zu verfolgen. Was für ein Ziel verfolgst du denn? In unserem Abschnitt steht das im Vers 8. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist, also diese 7 Stationen, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus und seinen Herrn immer besser kennenlernen. Da wird ganz viel Gutes aus deinem Leben hervorkommen, wo du andere Menschen positiv beeinflussen wirst. Und du wirst Jesus immer besser kennenlernen. Der wird viel realer für dich werden in deinem normalen Alltag. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Die habe ich gehört von einem Kunstprofessor an der Universität. Und er hat sein neues Semester gestartet, also es war wahrscheinlich so Oktober oder so. Und er hat seine Studenten vor sich sitzen gehabt. Und er hat die Studenten in zwei Gruppen eingeteilt. Der einen Gruppe hat er gesagt, Leute, ich gebe euch einen Auftrag. Ihr sollt ein Bild malen und in dieses Bild soll eure ganze Leidenschaft, eure Kreativität, euer Können hineinfließen. Und ich werde eure Note an diesem einen Bild festmachen. Ihr müsst nichts anderes tun als dieses eine Bild. Dann hat der Kunstprofessor sich zur anderen Gruppe umgedreht und hat ihnen gesagt, Leute, mir ist es eigentlich egal, ob ihr gut malen könnt oder schlecht malen könnt. Ihr sollt möglichst viele Bilder malen, so viele wie möglich. Ich werde euch nach der Quantität beurteilen. Und ihr werdet eine gute Note bekommen, wenn ihr maximal viel malt. Was denkt ihr vom Ergebnis? Wer von den beiden war erfolgreicher? Was würdet ihr sagen? Wer ist für die erste Gruppe? Okay, es melden sich ein paar mit dem einen Bild. Wer ist für die zweite Gruppe mit den maximal vielen Bildern? Okay, das hält sich so 50-50. Ich glaube, es waren sogar ein paar mehr bei der ersten Gruppe. Ich muss leider die erste Gruppe enttäuschen. Es war die zweite Gruppe. Weil die zweite Gruppe, die konnte total entspannt loslegen. Die mussten sich ja keinen Stress machen oder so. Die haben einfach drauf losgemalt und haben die tollsten Kunstbilder gemalt. Die erste Gruppe, die ist am Perfektionismus gescheitert. Die wollte super gut malen und sind daran gescheitert, dann in ihren eigenen Ansprüchen. Wenn du Jesus folgen willst, dann kannst du dabei scheitern, Fehler machen, ungehorsam sein, ängstlich sein, mutlos wirken, Situationen vermeiden, in die falsche Richtung gehen, so wie ich das getan habe, Menschen schlecht behandeln, ungeduldig sein. Aber du kannst es immer wieder neu einüben, neu trainieren, neu auf Gott hören, ihm gehorchen. Jesus Christus ist der Herr, der uns den Glauben umsonst gibt. Wir müssen gar nichts dafür tun. Und er hat dir alles gegeben, was du für ein Leben in der Nachfolge brauchst. Und Jesus, der will nicht nur, dass wir irgendwie sowas innerlich haben, dass der Glaube so ein Gedanke in unserem Kopf, in unserem Herzen ist, sondern der will, dass das sichtbar wird in deinem Leben, dass sich diese Schönheit des Glaubens zeigt, in deinem Charakter, in diesen ganzen 7 Punkten, die ihr eben gehört habt. Üben heißt nicht, dass du keine Fehler machen darfst. Üben heißt, durch die Fehler hindurch zu lernen, dran zu bleiben. Übe dich daran, Gott gehorsam zu sein. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.